Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne.
Wir sind Bettina und Christian und in unserer Juli-Episode, da ist wirklich alles drin.
Ja, es gibt reichlich Musik und Spannung.
Etwas zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken.
Und sogar einen Goldschatz.
Ja, ihr hört schon, ihr müsst jetzt einfach mitkommen.
Auf unsere Tour durch Lübeck.
Und jetzt geht's auch schon los.
Wir sind jetzt im Domhof des Museums für Natur und Umwelt. Das Museum findet ihr in der Straße Musterbahn 1 bis 3. Und hier wird gerade an einem Kunstwerk gearbeitet, wie ihr hören könnt. Das sind Hammer und Meißel.
So ein Mini-Meißel.
Ja, und damit wird an einem großen Granitfindling gearbeitet. Und erschaffen wird dieses Kunstwerk von dem renommierten indigenen Künstler David Seven Deers. Vom Stamm der Halkamelem, der extra aus Kanada nach Lübeck gekommen ist.
Und ihr müsst euch das so vorstellen, es entsteht eine Art Skulptur mit einem Bild, das David aus einem Findling herausmeißelt. Und diesen Findling hat er in der Mitte durchgeteilt. Zwei Hälften gibt es. Jede Hälfte ist schön plan an den inneren Seiten. Und da meißelt jetzt David Bilder in diese Oberfläche. Und es sind zwei Oberflächen, die wir sehen. Die eine, darauf sieht man schon relativ viel. Es ist ein Kanu. Und in diesem Kanu, da befinden sich verschiedene Lebewesen, wie zum Beispiel ein Bär, dann sich hier ein Hasen, ein Adler, auch ein Mensch, eine Raubkatze und eine Schildkröte.
Und jetzt müssen wir natürlich den Künstler fragen.
Ja, erstmal sagen wir Moin. Ne?
Wir sagen erstmal Moin, David. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Und dass wir hier so dicht bei dir stehen dürfen, weil du bist ja mitten in deiner Kunst.
Ja.
David, was machen alle diese Kreaturen zusammen in dem Kanu hinter dir? Wohin geht die Reise? Wohin sind die unterwegs?
Wir benutzen das Wort in Englisch Spirit. In meiner Sprache, Halkamelem, gibt es hunderte Wörter für unterschiedliche Spirits. Auf Deutsch heißt es Geistwesen oder Geisterwesen. Mhm. So, hier ist eine Darstellung von der spirituellen Welt und Geschichten von meiner Kultur, die Ehre und Respekt zeigen zu den Tieren, die auch die ursprünglichen Bewohner von Amerika sind. Und beide sind in ein zwei Kanus. Auf beide Seiten von dieser Findling ist ein Kanu. Und das ist die ausgehende, was ich gerade haue, ist die ausgehende Kanu. Das bedeutet, es geht diese Richtung links vor. Und die andere ist die eingehende Kanu, der am Fluss ist. Mein Wunsch ist, dass Menschen selber hier lernen, das nachzuempfinden, warum ein Kanu voller Wesen sind. Wenn ich sage, Geistwesen, unsere Namen sind wie mein, Sieben, Hirsch, alle Ureinwohner ursprünglich in Nordamerika haben und auch in Südamerika haben Namen, die verbunden sind mit der Tierwelt und mit der spirituellen Welt. So viele Bekannten Ureinwohner von Amerika haben Namen wie Sitting Bull. Ist nicht nur um ein Tier, es ist um die Charakteristik von dieser Wesen. Ich kenne Leute, die heißen Gelbe Niere, Yellow Kidney, oder Red Cloud, rotes Pferd und rote Wolken, und die sind diese Geistwesen, die durch das Leben uns helfen, das Richtige zu machen und das Volk zu helfen.
Und was bedeutet, also Seven Deers, das sind sieben Hirsche, was bedeutet das in deiner Kultur, dein Name?
Der Hirsch ist ein großer Freund von uns, weil seit ich versuche immer die Wahrheit von meiner Kultur zu sagen. So nach europäischen Sichten wohnen wir nur 12.000 Jahre oder seit dem letzten Eiszeit in Nordamerika, was für uns laghaft ist. Wir reden über Millionen Jahren. So sieben Hirsche bedeutet, dass seit Millionen Jahren haben diese Wesen im Leben uns geholfen und geopfert, dass wir weiterleben und gedeihen konnten. Und wenn 7 tanzenden Hirschen die Vorfahren begegnet haben, das war genau wie die richtige Reh das macht, dann die geistige Reh hilft das Volk zu gedeihen und gesund zu bleiben.
Was ganz interessant ist, das könnt ihr ja natürlich nicht sehen hier, weil wir sind ja im Podcast, dass David genau in diesem Moment, als wir über Hirsche gesprochen haben, auch an einem Hirsch gerade arbeitet.
Der ist vorgezeichnet.
Granit meißelt, genau.
Genau.
Und David, dieses Kunstwerk soll ja auch ein Segensspender werden, also für Lübeck oder beziehungsweise die Menschen, die nach Lübeck kommen. Wie funktioniert das genau?
Leben.
Genau, die hier leben. Muss ich mich zwischen diese beiden Granitsteinhälften stellen oder ist der Segen automatisch verbreitet, der sich über die Stadt, einfach nur weil der Granitstein hier steht?
Weißt du, unsere Sprache und auch unsere Lebensart ist so unglaublich anders, als was man hier in Europa da vorstellt, wie ein Leben zu führen ist. So, dieses Wort, was du ständig sagst, stimmt bei uns absolut nicht. Und das ist das Wort Kunst. In meiner Sprache gibt's kein Wort für Kunst. Was ich hier mache, ist Medizin. Und es war immer Medizin, Symbolen oder Wörter oder irgendwas zu machen, dass das Volk gedeiht und gesund bleibt und dass man die Wahrheit erfährt vom die komplette Welt, vom nicht nur eine Welt, wo man die menschliche oder physische sieht, aber auch eine Welt, wo man die geistige empfindet und zusammenarbeitet. So, das nur zu machen und zu zeigen ist die Segnung, weil wie oft haben Menschen hier gefragt, what is this, was bedeutet das? Und wie soll ich das verstehen? Ich sage, hey, wir müssen Deutsch lernen, Englisch und alle Fremdsprachen aus Europa. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr auch ein bisschen näher dran kommt, das zu erfahren, was hier alles bedeutet. Und ich bin nur eine kurze Zeit in Deutschland. Später, wenn es hier steht, irgendwo in Lübeck, müssen die Menschen selber nachempfinden, was das bedeuten könnte, warum die Kanus, warum die viele Tiere im Kanu. Oben ist ein Rabenmond. Eine Geschichte von uns, dass wenn der Rabenmond kommt, dann ist es gute Zeiten vorausgesagt. So, das allein ist die Segen, was man hier an den Menschen weitergibt. Die Wille selber zu lernen. Nicht, dass ich Fische verdiene oder erkläre ich alles, dass die selber das herausfinden. Können die selber zuhören.
Ja, ihr seid alle herzlich willkommen, David zu besuchen und zuzuschauen, genauso wie wir das hier gerade machen. Und es kommen auch immer wieder Menschen, die David zusehen wollen, mit ihm sprechen hier. Das ist ganz spannend. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit dir Zeit zu verbringen und mehr über dich zu erfahren.
Nämlich am 24. Juli und am 31. Juli jeweils ab 18 Uhr finden hier im Domhof Geschichten und Gespräche am Lagerfeuer statt. Was passiert da, David? Macht ihr da ein echtes Lagerfeuer und worüber können wir da mit dir sprechen?
Ja, ich mache ein echtes Lagerfeuer mit Holz und worüber wir sprechen ist hauptsächlich über diese Darstellung von der geistlichen Welt oder Geistwesenwelt und Geschichten von meinen Heimat in Kanada und wie ich das durch mein eigenes Leben erfahren habe. Und viele Menschen dann fragen, was die auf dem Herzen haben über uns und was viele Leute wissen nicht einmal, wo ich herstamme. Ich sage British Columbia, das ist für die meisten Menschen, die hier ankommen, nur eine Sache auf einer Karte. Die wissen nicht, wo British Columbia ist. Das ist auf der anderen Seite der Welt, am Pazifischen Ozean. Und dann wollen die wissen, wie haben wir gelebt, ob ich in Tipis lebe, was nie der Fall war. Wir haben große Holzhäuser gebaut und wir sind die Totem-Leute, wir schnitzen große Zedern-Totems und so, da gibt's jede Menge unterschiedlichen Fragen, was die Leute stellen.
Wir sind gespannt. Wir haben schon mal unser inneres Lagerfeuer auf jeden Fall angezündet. Und im August gibt es noch weitere Termine für Geschichten und Gespräche am Lagerfeuer. Diese Veranstaltungsreihe gehört zur Ausstellung Fantasie und Vielfalt. Nordamerika in der Sammlung der Kulturen der Welt. Und kuratiert hat die Ausstellung Dr. Lars Frühsorge, Direktor der Sammlung Kulturen der Welt. Moin Lars.
Na? Moin, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Ja, wir freuen uns auch. Lars, ihr wollt ja mit dieser Ausstellung unsere europäische Sicht auf die indigenen Völker Nordamerikas hinterfragen. Was siehst du an unserer europäischen Sicht denn als problematisch an?
Also erst einmal, ich glaube, das, was wir Indianerbegeisterung nennen, ist nicht grundsätzlich etwas Böses. Über diesen Begriff können wir natürlich viel diskutieren, aber es gibt ein langes, positives Verhältnis hier in Deutschland zu diesen Kulturen. Es gibt aber insofern für mich als Ethnologe ein Problem, dass da ganz verschiedene Dinge in einen Topf geworfen werden. Wir haben in der Ausstellung gleich am Eingang ein Playmobil-Modell aufgestellt, wo man das sehr schön sehen kann. Da ist ein Kanu zu sehen, was eher so in die Regionen der großen Seen von den USA passt. Da ist ein Häuptling auf einem Pferd und ein Tipi zu sehen, was ganz typisch für die Kulturen des Westens, für die Prärie ist. Aber auch ein Totemfall, wie er aus der Kultur von David stammt praktisch. Das wäre so, als würde es ein Playmobil-Set geben, das der Europäer heißt, wo ganz verschiedene Kulturen, Basken, Italiener, Isländer miteinander vermischt würden.
Und Baguette, Lübecker Marzipan.
Lübecker Marzipan mit norwegischem Stockfisch und Döner und genau, alles durcheinander.
Also unser Bild ist nicht differenziert genug, das willst du damit sagen?
Amerika ist ein Kontinent und Indianer sind nicht ein Volk, sondern das sind 800 verschiedene Kulturen, wenn wir jetzt nur von Kanada, von den USA sprechen. David repräsentiert eine dieser Kulturen. Die Objekte in dieser Ausstellung repräsentieren noch einmal 50 andere, aber es ist immer viel, viel mehr, als man denken kann. Und vieles ist unterschiedlich und das ist das Ziel der Ausstellung.
Es sind 100 Exponate aus Kanada und den USA zu sehen und die ältesten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Viele von ihnen wurden noch niemals öffentlich gezeigt.
Einige der Exponate, Lars, die haben ja einen direkten Bezug zu Lübeck. Dahinter stecken dann auch sehr spannende Geschichten, wie zum Beispiel die des Kavalleriesoldaten A. Münzenberger, der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die erste Postkutschenlinie zwischen Texas und Mexiko betrieb, und ein Lübecker, der als Cowboy in den USA sein Geld verdiente.
Ja, das sind viele spannende Geschichten. Dieser Herr Münzenberger, über den würden wir gerne noch mehr erfahren. Es gibt da noch Tagebücher in den USA, wo wir mehr erfahren können. Aber es zeigt eben, dass diese Menschen, die aus Lübeck ausgewandert sind, ganz besondere Geschichten hatten. Wir wissen zum Beispiel, was für eine Waffe dieser Herr Münzenberger hatte, dass die aus einer Art Behindertenwerkstatt stammte, dass er mit einer reformierten deutschen Gemeinde zu tun hatte, so eine Art elitärer Think Tank. Er ist im Bürgerkrieg in die USA gekommen, er hat dort quasi gekämpft, ist dann später Soldat geworden und dann hat er diese Postkutschenlinie gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Pfeilspitze in unserer Sammlung von den Comanchen, die er mitgebracht hat, und aus seinen Lebenserinnerungen wissen wir, dass er auch kriegerische Auseinandersetzungen mit den Comanchen hatte, also so ein ganz kleines, unscheinbares Stück, was viele Menschen in der Ausstellung gar nicht beachten werden. Das kann dann ganz, ganz interessante Geschichten erzählen. Das fasziniert uns sehr an der Arbeit und da stehen wir auch am Anfang. Die Geschichten sind noch nicht zu Ende erzählt, wir fangen gerade erst an, sie zu entdecken.
Und weißt du noch etwas mehr über diesen Cowboy aus Lübeck?
Über diesen Cowboy wissen wir relativ wenig. Das ist tatsächlich so, dass in der jüngeren Vergangenheit es immer schwerer ist, die Menschen zu finden, weil die nicht so viele Spuren hinterlassen haben. Der muss irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg, also relativ spät, nach Amerika ausgewandert sein. Der hat ganz viele, ganz verschiedene Dinge mitgebracht. Ein eindrucksvoller Colt zum Beispiel ist da von ihm hinterblieben. Wir wissen, dass er einerseits Cowboy war. Wir wissen auch, dass er für verschiedene Zirkusunternehmen gearbeitet hat. Er war wahrscheinlich eine Art Schausteller. Er war auch ein Tierpfleger, Dompteur, hat also wahrscheinlich auch bei solchen Zirkusshows irgendwie mitgemacht und ist dann im Alter wieder nach Lübeck zurückgekommen. Aber leider hat er keine tollen Lebensänderungen hinterlassen, sondern erst nach seinem Tod ist seine Sammlung in unserem Besitz gekommen. Und da hoffen wir noch mehr zu erfahren. Wer weiß, vielleicht hört jemand im Podcast ein Nachfahre von diesem Cowboy G. Gerlach und erzählt uns, was das war.
Das wäre doch eine schöne Geschichte. Das würde ich mir wünschen. Ja, die Comanchen, ein sehr kriegerischer Stamm und auch einer der letzten Stämme, die noch gekämpft haben, am Ende unter ihrem Häuptling Quanah Parker.
Lars, die Ausstellung ist so ein bisschen, finde ich, wie ein Überraschungsei. Da stecken nämlich 5 Ausstellungen in einer. Es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten, ganz nach seinen eigenen Vorlieben die Ausstellung zu erleben. Zum Beispiel auf dem Pfad der Natur oder auch dem Pfad der Spiritualität. Erzähl uns doch mal, wie das funktioniert.
Die Idee dieser Ausstellung ist tatsächlich, dass wir gesagt haben, es gibt viel zu erzählen und als Sammlung Kultur in der Welt, ein Haus ohne eigene Ausstellungsräume, haben wir immer viel zu sagen. Wir wollen unsere Gäste nicht mit Textfluten ersticken und gerade dieses Museum für Natur und Umwelt ist ganz wunderbar, weil ganz unterschiedliche Menschen hier kommen. Es kommen die Kunstliebhaber, es kommen unsere Stammgäste, die sich für die ethnologischen Themen interessieren. Es kommen aber auch Leute, die wahnsinnig stark an Naturthemen interessiert sind. Und über die Exponate kann man ganz verschiedene Dinge erzählen. Ein schönes Beispiel ist eine Wolfsmaske, die wir in dieser Ausstellung haben. Menschen kommen in diese Ausstellung und sehen diesen Wolf und denken darüber nach, was haben wir für ein Verhältnis zum Wolf? Wie ist das Verhältnis von Mensch und Tier hier in Schleswig-Holstein? Ein sehr schwieriges Thema. Wie gehen wir mit Wölfen um? Das ist der Pfad der Natur. Also da können wir etwas über Wölfe erzählen. Der Wolf hat aber auch eine besondere spirituelle Bedeutung in Davids Kultur, in vielen Kulturen in Amerika. Das ist etwas für den Pfad der Spiritualität. Diese Idee der Pfade ist, jeder Mensch kann, der in die Ausstellung kommt, sich einen Pfad aussuchen und sagen, das interessiert mich besonders. Und zu einem und demselben Exponat erfährt er dann ganz unterschiedliche Geschichten, also eine personalisierte Ausstellungserfahrung.
Mach dir deine eigene Ausstellung. Das ist ganz interessant. Und alles zur Ausstellung Fantasie und Vielfalt Nordamerika in der Sammlung der Kulturen der Welt findet ihr auf der Seite des Museums für Natur und Umwelt. Und die Ausstellung läuft noch bis zum 4. Januar 2026. Und David wird an seinem Findling arbeiten. David, was meinst du, wie lange bist du noch in Lübeck?
Viele Monate noch.
Jetzt, was heißt das nach unserem Kalender, falls wir dich dann auch wirklich noch erwischen wollen?
Ende Oktober.
Ende Oktober. Kommt vorbei, schaut euch das an, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist eine ganz spannende Geschichte und ihr könnt dabei sein, wenn hier ein spiritueller Ort entsteht.
Das ist ganz spannend und ich muss über viel nachdenken, was David erzählt hat und was ich jetzt hier auch sehe, was sich so im Findling schon zeigt und was er hier rausgearbeitet hat. Das ist sehr, sehr sehenswert. David, Lars, ganz vielen Dank, dass ihr Zeit hattet und wir heute hier sein durften.
Sehr gerne.
Hi, Chica. Vielen Dank.
Wie heißt es in deiner Sprache, David?
Hi, Chica.
Hi, Chica.
Hi ist danke und Chica ist grosso. Danke, groß.
Hi, Chica. Das sagen wir, können wir nur zurückgeben. Hi, Chica.
Hi, Chica. Schön.
Unglaublich aber wahr, Lübeck bekommt Besuch aus Entenhausen. Ist wirklich wahr. In einem noch relativ neuen Mickey-Maus-Heft kommen Dagobert Duck, Donald und die Großnerven Tick, Trick und Track nach Lübeck.
Und warum könnte sich Dagobert auf den Weg nach Lübeck machen? Na klar, es geht bei ihm natürlich um Geld.
Ja, bei Dagobert geht es immer um Geld, um eine Menge Geld, um einen ganzen Goldschatz in diesem Fall. Denn ein schottischer Vorfahre der Ducks hat auf einer Hansereise vor Jahrhunderten so einen Schatz verloren und deswegen heißt die Geschichte auch das verschwundene Gold.
Man lernt in dieser Geschichte sogar einiges über die Hanse. Das ist wirklich gut gemacht. Und wir überlegen jetzt, wo könnte man heute in Lübeck am besten einen Goldschatz verstecken? Und dafür brauchen wir jetzt eure Hilfe und auch eure Inspiration. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Moin, ich bin Simon.
Simon, wo würdest du in Lübeck idealerweise einen Goldschatz verstecken?
Ein Goldschatz würde ich in meinem Fitnessstudio verstecken, in der Umkleide, in meinem Spind.
Ja, da kommt man ja auch überhaupt gar nicht drauf. Würde ich nie suchen nach einem Goldschatz.
Nee, außer der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin schaut mal in den Schränken nach. Aber ich glaube, das ist relativ safe.
Ja, und außerdem sind da viele gut trainierte Menschen, die den Goldschatz auch eventuell bewachen könnten, ne?
Ja, genau. Da laufen ja ein paar mit großen Oberarmen rum. Und ja, die bewachen den.
Super. Gute Idee.
Guter Tipp. Danke.
Also wenn ich mal einen verstecken muss, Fitnessstudio.
Ja. Umkleide.
Danke dir.
Jo, bitte.
Moin, wir sind Bettina und Christian. Wir brauchen Hilfe von euch. Und zwar ein großer Goldschatz soll versteckt werden. Wo würdest du den verstecken?
Ja, also mir ist jetzt der Krähenteich in Lübeck eingefallen. Vielleicht ist das dann ein gutes Versteck.
Ja, also der Goldschatz liegt ja dann auf dem Boden. Und
auf dem Grund des Krähenteichs.
Ja, genau. Und den sieht man ja dann auch nicht, wenn man am Ufer steht.
Nee, genau. Und an die Enten, da muss man ja auch noch vorbeikommen.
Genau, die Enten sind ja auch gefährlich. Ja. Da traut sich auch nicht jeder rein. Du musst das nur gut markieren, dass du ihn nachher auch wiederfindest. Ne?
Ah, das stimmt, ja. Da sage ich dir eine Ente Bescheid.
Sehr schön. Vielen Dank. Also jetzt haben wir schon zwei gute Tipps auf jeden Fall. Danke dafür. Und ich wünsche dir, dass du irgendwann mal einen Goldschatz hast, den du verstecken musst.
Ja, danke auch.
Moin. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin Bernhard. Hi.
Bernhard, wir haben eine Frage. Im neuen Mickey Mouse Heft kommt Dagobert auf der Suche nach einem Goldschatz nach Lübeck. Wo würdest du hier in der Stadt einen Schatz verstecken?
Ich denke, im Holstentor ist ein guter Punkt. Darunter vergraben, kommt auch keiner so schnell ran.
Also so richtig unterm Holstentor vergraben?
Ja, der ist schon sehr alt dann, ne?
Ja, da musst du so einen Stollen oder irgendwie sowas ausheben extra. Das ist ja...
Das ist ein ziemlich guter Tipp.
Keine schlechte Idee.
Passt, ne?
Ja.
Du hast einen Plan. Das ist ein großes Projekt, ja.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Danke dir. Schönen Tag noch, ne?
Tschüss. Ebenso. Ciao.
Tschüss. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
Miro, moin.
Piet, hi.
Miro, Piet. Wir brauchen jetzt dringend einen Tipp von euch. Wo würdet ihr hier in Lübeck einen Goldschatz verstecken?
Ich würde den Goldschatz auf dem alten Nordforstgelände verstecken. Genau, das ist ein altes verlassenes Gelände und ich glaube, da würde niemand einen Goldschatz vermuten.
Und wie kommt man da hin?
Das ist, wenn man an den Docks über die Fahrradbrücke fährt und dann rechts abbiegt Richtung Lohmühle. Auf der linken Seite ist das so ein Lost Place.
Lost Place ist eine gute Idee.
Und Piet, wie sieht's bei dir aus? Was hast du dir überlegt?
Ich hatte erst an Kirchen gedacht, aber das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Also gehe ich mit dem alten Heiligen Geist Hospital. Da sind zwar auf dem Weihnachtsmarkt sind immer so Kunsthandwerker, aber es gibt so ein Gefach, wo kein Kunsthandwerk drin ist. Und ich glaube, da wird man auch nicht unbedingt einen Goldschatz vermuten.
Meinst du, der ist da auch sicher während des Weihnachtsmarktes dann?
Ja, letztendlich wird man, ich glaube, auf dem Weihnachtsmarkt habe ich jetzt noch nie nach einem Goldschatz gesucht.
Oh, du hast ja schon einen richtigen Plan. Prima. Ja.
Nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Also.
Aber fehlt nur noch der Goldschatz.
Ja,
ne?
Wäre doch richtig cool, wenn wir irgendwann alle einen Goldschatz hätten, den wir verstecken.
Ich nehme da Miros Tipp, ne? Der hört sich echt gut an.
Alles klar, danke ihr beiden.
Jo, sehr gerne.
Ja, klar.
So, und jetzt kommt unser Tipp. Wir glauben nämlich, Lübecks sicherster Ort, um Gold aufzubewahren, befindet sich in der Marienkirche. Die historische Schatzkammer von St. Marien. Über Jahrhunderte wurden dort kostbare Dokumente aufbewahrt, aber auch goldene Kronen und Schmuck.
Ja, ich sehe sie schon vor mir im Licht schimmern. Und diese Schatzkammer, das ist die sogenannte Trese. Sie existiert seit dem 13. Jahrhundert und Trese ist abgeleitet vom altgriechischen Wort Thesaurus. Das bedeutet so viel wie Schatzkammer oder Vorrat. Und irgendwann wurde dann das Wort, was uns bis heute begleitet, Tresor.
Was du alles weißt.
Ja.
Um zur Schatzkammer zu kommen, braucht man tatsächlich 4 Schlüssel, müsst ihr euch mal vorstellen. Einen kleinen unten für die Pforte zur Kapelle, dann einen großen zur Tür, zur Wendeltreppe und dann noch 2 weitere große für den eigentlichen Zugang zur Trese, denn die ist mit 2 massiven Eisentüren gesichert.
Das ist ja besser als Fort Knox. Hier wäre Dagoberts Schatz definitiv sicher.
Ja, total.
In der Regel ist die Trese nur am Tag des offenen Denkmals geöffnet, wenn ihr euch das selber mal angucken wollt. Aber bei einer Führung durch die Kirche St. Marien könnt ihr mehr über die Trese erfahren.
Und alles zu den Führungen und wann die stattfinden und wie ihr da an Tickets kommt, erfahrt ihr auf der Seite von St. Marien.
Und zwischen uns und unserem nächsten Lübeck-Abenteuer liegen jetzt erstmal noch ein paar Höhenmeter, die wir bewältigen müssen.
Ne? Ja, genau. Wir sind nämlich in der Lübecker Kirche St. Marien und wir steigen jetzt erst einmal eine enge, steile Wendeltreppe nach oben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt hier kein Treppengeländer. Statt eines Treppengeländers hängt hier ein Tampen, ein Seil. Daran halte ich mich mit meiner rechten Hand fest und es ist so eng hier auf dieser Treppe, dass ich mit meiner linken Schulter fast die Wand berühren könnte. Aber ich glaube, Christian, im Mittelalter waren die Menschen auch so ein bisschen kleiner und vielleicht auch kompakter als
ja,
ich, oder?
Ich glaube, sie waren knuffiger insgesamt. Auf jeden Fall waren die Treppen bestimmt besser für sie gemacht als für uns.
Ich habe schon einen richtigen Drehwurm, aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft.
Ja. Und wir sind jetzt oben angekommen und wenn ihr euch fragt, was machen die beiden da eigentlich? Wir sind auf dem Weg zu einer Orgel. Eine Orgel mit dem etwas morbiden Namen Totentanzorgel. Im Juli und August könnt ihr hier in Lübeck nämlich zum 15. Mal den Lübecker Orgelsommer erleben. Mit internationalen Musikerinnen und Musikern, aber eben auch Musikerinnen und Musikern aus Lübeck.
Ja, und allein im Juli gibt es knapp 20 Konzerte und Veranstaltungen in den Kirchen St. Marien, St. Jakobi, St. Egidien und im Dom zu Lübeck. Und einer der Orgelvirtuosen, die ihr dort erleben könnt und hören könnt. Der ist schon vor uns hinaufgeklettert, um zu üben.
Ja, er war schneller als wir.
Nein, er hat geübt für Konzerte. Es ist der Organist Johannes Unger. Er ist Organist in St. Marien und im Dom zu Lübeck. Moin, Herr Unger.
Ja, moin.
Wie lange brauchen Sie, um hier raufzukommen normalerweise?
Also wenn es schnell gehen muss, bin ich in 30 Sekunden hier oben.
Oh, wow. Das ist aber noch ganz schön üben.
Ich fange ja gerade erst an.
Ja, ich habe einen richtigen Drehwurm von der engen Wendeltreppe. Herr Unger, Sie eröffnen ja den Orgelsommer. Das wäre super schön, wenn wir schon mal so einen kleinen Auszug, so einen kleinen Appetizer aus dem Eröffnungskonzert hören könnten.
Ist das möglich? Machen Sie das?
Natürlich mache ich das. Sehr gerne.
Sehr schön. Wir sind gespannt. Es ist immer wieder faszinierend. Es gibt hier sehr viele Pedale. Wie nennt man diese runden Dinger? Das sind ja keine Tasten oder so.
Die Registerzüge.
Registerzüge, okay.
Und die zieht Herr Unger jetzt gerade.
Also die Totentanzorgel hat über 56 Register und 4479 Pfeifen. Ich habe das mal schnell gezählt. Ich hoffe, das stimmt doch, Herr Unger. Ist das so, ne? Oder?
Sehr gut, ja.
Prima. Was für ein Sound. Was haben wir da gerade gehört?
Wir hörten den ersten Satz oder einen Teil des ersten Satzes aus der zweiten Orgelsonate von Camillo Schumann.
Sehr schön.
Und das ganze Konzert könnt ihr dann hören am 3. Juli hier in St. Marien.
Um 19 Uhr.
Herr Unger, ich finde jetzt an so heißen Sommertagen oder Abenden, es hat hier einen ganz besonderen Zauber, an diesen historischen Orten zu sein, in diesen Kirchen. Man kommt da so richtig gut runter, kann seinen Gedanken nachhängen, ein bisschen meditieren und den Alltag so schön loslassen. Was macht für Sie denn die besondere Magie aus?
Ach, da gibt's ganz viele Aspekte. Also Lübeck ist ja eine Urlaubsstadt. Wir haben sehr viele Besucher hier aus der ganzen Welt. Und der Sommer wird sicher wieder ein heißer Sommer werden. Und da ist es schon mal toll, wenn man so noch kühle Kirchen hat und man sich da ein bisschen abkühlen kann. Dann ist immer das Licht eine ganz wesentliche Komponente. Wir haben hier die Abendsonne um 19 Uhr, die durchs Westfenster scheint, durchs farbige Fenster. Ganz toller Effekt. Und dann ein Raum mit 9 Sekunden Nachhall. Also alles, was wir hier musizieren, das trägt unglaublich. Und das ist so wie in einer Badewanne sitzen und sich wohlfühlen.
Das ist ein tolles Bild.
Wie unter der Dusche singen. Naja, nicht ganz. Und wir haben Besuch bekommen. Es ist Christoph Arter, der Leiter des frisch gegründeten Kirchenmusikbüros des Kirchengemeindeverbandes Innenstadt Lübeck. Moin, Herr Arter.
Moin oder grüezi miteinander.
Ja, ihr hört schon, Herr Arter kommt nämlich aus der Schweiz, aber dazu später mehr. Gibt es in diesem Jahr so etwas wie ein Motto für den Orgelsommer, also einen roten Faden oder wie ist das?
Ich würde sagen, der rote Faden ist eigentlich die Vielfalt der Orgelmusik. Wir haben insgesamt im Orgelsommer 27 Konzerte und das reicht eigentlich auch noch nicht aus, um alles zu hören, was es an Orgelmusik so Hörenswertes gibt.
Also für jeden ist etwas dabei. An wen richten sich denn die Konzerte? Was muss ich da an Vorwissen mitbringen? Oder ist das offen für jeden?
Also an wen richten sich die Konzerte nicht? Vorwissen muss man überhaupt nichts mitbringen. Das Einzige, was man braucht, ist vielleicht eine einigermaßen warme Jacke oder ein Schal oder so, weil in den Kirchen ist es kühl und angenehm kühl.
Und was passiert bei diesen Säulengesprächen? Die gibt es ja vor einigen Konzerten.
Die Säulengespräche gibt es immer vor den Konzerten in St. Marien, immer um 18.20 Uhr in unserer frisch renovierten Briefkapelle. Und da kommen wir so ein bisschen mit dem Organisten, der Organistin des jeweiligen Abends ins Gespräch. Wir möchten von denen selber hören, wer sind sie und was spielen sie uns heute.
Also ein emotionaler Zugang zu Musik auch. Während des Orgelsommers gibt es auch wieder viele Konzerte, die keinen Eintritt kosten, was ja auch sehr erfreulich ist. Wann und wo finden die statt?
Wir haben unsere beiden Orgelreihen Orgelpunkt 12, das ist immer mittwochs um 12 Uhr in St. Marien, und Orgelschlag 12, das ist samstags auch um 12 Uhr in St. Jakobi. Und das sind zwei Konzertreihen zu freiem Eintritt. Da kann man einfach in die Kirche kommen und sich den Klängen und den wunderbaren Räumen hingeben.
Und jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Was ist die Aufgabe des neu gegründeten Kirchenmusikbüros? Was soll da passieren?
Naja, man kennt's. Musik, Kunst, alles ist eigentlich mit administrativem Aufwand verbunden. Und ich bin quasi da zur Unterstützung der Kirchenmusiker, um das Administrative quasi zu übernehmen und die Kirchenmusik in dieser Hinsicht voranzubringen, damit unsere Musiker noch mehr tolle Musik machen können und im Hintergrund alles glatt läuft.
Damit sich Herr Unger voll aufs Orgeln konzentrieren kann, ne?
Genau, da bin ich sehr dankbar darüber, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Herr Arter, Sie kommen, wie wir ja bereits erwähnt haben und wie wir auch so ein bisschen hören, aus der Schweiz. Sie haben in Zürich studiert. Wohin geht denn ein Schweizer, wenn er Heimweh hat in Lübeck?
Im Zweifel steige ich auf eine Orgel empor. Das sind auch Höhenmeter. Das erinnert dann so ein bisschen an die Berge.
Sehr schön.
Perfekt. Ja, der 15. Lübecker Orgelsommer. Er läuft vom 3. Juli bis zum 31. August. Und alle Infos über das Programm und wo ihr die Tickets bekommt, das findet ihr im Netz. Am einfachsten ist es, wenn ihr eingebt Lübecker Orgelsommer, dann kommt ihr auf die entsprechenden Seiten. Und Herr Arter, es gibt ja auch ganz was Neues in diesem Jahr bei den Tickets.
Genau, wir haben uns entschieden, Orgelsommer-Abos anzubieten und wir haben da tolle Rabatte bis zu 35%.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Und um das nochmal kurz aufzuklären, also die Totentanzorgel, das ist ja so ein Name, da springt ja sofort das Kopfkino an.
Ging mir auch so.
Müssen wir mal kurz erklären. Also, die Orgel heißt so und ist jetzt natürlich, ich komme mir gerade vor wie in so einer Prüfung, weil hier ja zwei Experten neben mir stehen. Ich versuche es aber einfach mal. Also die Orgel heißt so, weil sie früher in der Totentanzkapelle stand und das war 1744 ist sie erbaut worden und dort wurde eben die musikalische Begleitung zu Totenmessen gespielt und es gab auch einen Fries an der Wand, die einen Totentanz darstellte, so um alle daran zu erinnern, bedenket, dass ihr sterblich seid.
So, jetzt fragen wir Herrn Unger mal. Herr Unger, stimmt das, wie Christian das jetzt so erzählt hat?
Also er hat die Prüfung fast mit 1,0 bestanden.
Aber die
Jahreszahl war nicht ganz richtig. Es handelt sich um 1477 ist die Orgel in die Briefkapelle gekommen und nicht 1744. Es war nur ein Zahlendreher.
Verstehe, aber naja, gut. Herr Professor, es war nicht meine Schuld. Meine Synapsen sind irgendwie falsch verbunden.
33 Jahre verrechnet, okay. Naja. Aber hast du gut gemacht.
Ich war immer im 15. Jahrhundert, also insofern.
Ja. Ne? Ja, ist schon ganz okay. Ja. Herr Unger, würden Sie uns noch so einen kleinen Appetizer spielen, damit wir uns noch mal so schön auf den Orgelsommer einstimmen können?
Weil es so schön war.
Was haben wir da gehört?
Das war jetzt ein weiterer Satz, der zweite Satz aus der Camillo Schumann Orgelsonate, Opus 16, Nummer 2.
Mhm. Live zu hören dann am 3. Juli hier in St. Marien um 19 Uhr.
30? Nein, 19.
Du und die Zahlen.
Ja, das ist ein ewiger Kampf, ein lebenslanger, glaube ich. Es ist Sommer hier bei uns in Lübeck und da macht Theater unter freiem Himmel ja besonders viel Spaß, ne?
Genau, und das ist jetzt unser Thema. Wir haben nämlich hier in den Wallanlagen eine ganz besondere Freilichtbühne. Ihr findet sie nicht weit von der Obertrave entfernt. Sie liegt in der Wallstraße 20.
1927 wurde sie eröffnet und damit ist sie fast 100 Jahre alt. Und für viele Menschen hier ist sie Teil der Kindheitserinnerungen, weil sie schon mit ihren Eltern hier Kindertheater gesehen haben.
Ja, und das gibt es immer noch. Ihr könnt hier aber auch Konzerte hören und wie gesagt, es gibt Kindertheater und abends dann Theater für Erwachsene. Und ich finde ja, die Freilichtbühne hat eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja, es ist schön, wenn man hier so sitzt und sich umguckt.
Bäume vor allen Dingen, ist es umgeben von alten Bäumen.
Buchenhecken und es hat auch irgendwie so was angenehm Historisches. Ne?
Genau, es ist aufgebaut wie ein Amphitheater. Ein Halbkreis um die Bühne.
Ja, 1200 Plätze und die Sitze steigen nach hinten an, damit man von überall gut sehen kann.
Wir stehen jetzt hier vor einem Sitz, lass uns doch mal Probe sitzen.
Bettina, was sagst du?
Ja, an diesem, es ist ein wirklich sehr heißer Tag und ich habe mir einen Sitz im Schatten ausgesucht, sehr angenehm.
Ja, genau, und man kann von überall schön auf die Bühne gucken, egal wo man sitzt.
Und das Stück für das Abendprogramm ist in diesem Jahr ein Sommerkrimi mit alten Bekannten. Ich sag jetzt mal, ihr könnt ja mal mitraten, karierte englische Jagdmütze, karierter Mantel und natürlich Pfeife.
Kombiniere. Es ist einer der berühmtesten Detektive der Krimi-Geschichte. Es ist Sherlock Holmes. Und das Stück hat den schönen schauerlichen Titel Sherlock Holmes – Schwarzes Blut.
Und auf der Bühne, da ist schon richtig was los. Wir sind nämlich bei der Probe zu Sherlock Holmes Schwarzes Blut.
Und das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Lass uns mal zur Bühne gehen.
Inszeniert wird das Stück von Regisseur Florian Selke. Moin Flo.
Moin, herzlich willkommen.
Ja, wir sind Bettina und Christian und welche Szene proben ihr jetzt gerade?
Wir proben gerade die Szene, wo Sherlock und Watson auf der Suche nach den Tinkern sind, die im Verdacht stehen, eventuell einen Mord begangen zu haben, beziehungsweise die Drahtzieher zu sein.
Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Können wir jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer...
Exklusiv, ja, für die Hörerinnen und Hörer von Lübeck Zwischentöne.
Können wir eine Szene schon mal jetzt hören?
Aber selbstverständlich, exklusiv für euch.
Super.
Ach, schau an. Kommt Ihnen der Herr unter dem Wagen nicht auch bekannt vor? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das einer der beiden Leichenträger.
Sehr gut beobachtet, mein lieber Watson. Ich erkenne einen Opernliebhaber, wenn ich ihn sehe.
Mann, Owen, sei doch mal ein bisschen leiser, ich hab Kundschaft.
Hey, das ist mein Messer, das muss doch geschärft werden.
Schnauze, Opa. Und Sie beide, Sie verziehen sich jetzt. Ich mein's ernst.
Bleiben Sie ruhig, mein Guter.
Niemand will Ihnen etwas tun.
Ganz ruhig, ganz ruhig.
Kein Schritt näher, oder ich bringe diese unschuldige Frau um. Bleibt, wo ihr seid. Hey, seid ihr taub oder was? Von mir erfahrt ihr einen Scheißdreck.
Nun beruhigen Sie sich doch. Wir wollen nur mit Ihnen reden.
Lassen Sie die Frau los.
Gute Idee.
Ah, oh, oh.
Na, das nenne ich mal Loyalität. Erst noch hält er Ihnen ein Messer an die Kehle und im nächsten Moment verhelfen Sie ihm zur Flucht.
Da es meine Kehle war, denke ich nicht, dass es Sie etwas angeht. Oh, und ehe Sie fragen, ich weiß nichts von gar nichts.
Hey, was ist denn jetzt mit meinem Messer?
Oh, das können Sie sich morgen geschärft bei mir abholen. Und natürlich müssen Sie aufgrund der Umstände nichts zahlen.
Und wo finde ich Sie wieder morgen? Hier, oder?
Ja, sicher hier.
Ja, wer es glaubt, erzähle ich. Das Messer sehe ich womöglich nie wieder. Nee.
Bravo!
Yeah! Ich bin wirklich neugierig geworden, wie es jetzt weitergeht. Und wenn ihr das wissen wollt, wie es weitergeht...
Ja, dann müsst ihr am 4. Juli herkommen zur Premiere. Und das Stück könnt ihr dann sehen bis zum 30. August.
Florian, ich darf ja Flo sagen, unbedingt, hast du mir gesagt.
Unbedingt.
Flo, wir haben das eben schon in der Szene gemerkt. Hier ist eine wahnsinnig schöne Akustik, ne?
die Akustik ist Wahnsinn. Also wenn ich hier probe und wir wirklich eine intime Szene proben und kein Wind herrscht und jemand auf dem oberen Rang irgendwie über Getränke redet oder sonst was, ja, dann muss ich leider die Leute kurz mal zur Ruhe bitten, weil es einfach, also in auch in einer normalen Lautstärke, wenn die Akustik gut ist, alles zu hören ist. Aber natürlich haben wir Mikrofone, falls es mal windig ist.
Insgesamt sind ja 13 Darstellerinnen und Darsteller an der Aufführung beteiligt. Sherlock Holmes und sein treuer Freund und Assistent Watson, die werden gespielt von Alex Obe und Martin Resch. Moin ihr beiden.
Moin Alex, du bist Sherlock Holmes.
Moin, ja, hallo Zwischentöne.
Und Dr. Watson wird gespielt von Martin Resch. Moin Martin.
Ja, moin mein liebes Lübeck.
Ihr beiden seid ja keine Neulinge hier, ihr habt hier schon öfter gespielt und ihr seht das ja immer aus einer anderen Perspektive, also nicht aus dem Zuschauerraum und habt das auch wahrscheinlich bei jedem Wetter schon erlebt. Beschreibt doch mal die Atmosphäre an so einem Abend hier.
Martin, der Watson spielt. Martin, wie erlebst du die Atmosphäre?
Ja, also ich habe ja schon an vielen, vielen unterschiedlichen Theatern gespielt und also ich gehe jetzt in meine 14. Spielzeit an der Freilichtbühne. Länger habe ich es bis jetzt noch nirgends ausgehalten, also dementsprechend kann man sagen, also die Freilichtbühne ist etwas ganz, ganz Besonderes.
Ist ein gutes Zeichen, wenn du immer wieder kommst.
Ne? Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Also das ist wirklich ein Spielort, wie es ihn hierzulande, möchte fast sagen, auf der Welt ihn nicht noch einmal gibt. Und also die Atmosphäre hier genieße ich jedes Jahr wieder.
Wenn das Haus voll besetzt ist, dann passen hier 1200 Leute rein. Wie ist das? Das muss ja sehr beeindruckend sein, Full House hier zu haben. Was macht ihr gegen das Lampenfieber, Alex?
Also das ist eine ganz, ganz schöne Sache eigentlich. Im Endeffekt ist Lampenfieber nichts anderes als eine Energie. So würde ich das bezeichnen. Und es ist wichtig, die Energie zu nutzen, so sich darauf einzulassen. Also das Lampenfieber als solches nehme ich mit und lass mich nicht davon kleinkriegen, sondern ich lasse mich drauf ein und dann ist man da in so einem Film einfach drin, als würde man ins Wasser springen und einfach schwimmen. Ja.
Das hast du jetzt aber schön beschrieben.
Ich sage ja bei Lübeck Zwischentöne, da lernt ihr immer noch was dazu, also Lampenfieber kanalisieren. Ne?
Ja, kann man vielleicht ja auch mal machen mit einem Vorstellungsgespräch.
Ja, oder wenn du eine Rede halten musst, ne? Ja, in der, irgendwie in der Firma auch, vielleicht, ne? Oder was auch immer.
Was meinst du, Alex? Könnte man ja mal versuchen. Ne?
Auf jeden Fall. Also lasst euch auf die Angst ein. Konfrontiert euch mit der Energie, die dann im Raume schwebt und fühlt euch einfach damit wohl. So, und dann kommt das fast schon wie von allein.
Wir sagen auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal toi, toi, toi. Und wie es beim Theater so üblich ist, darf man da nicht Danke sagen, weil...
Weil das Unglück bringt. Wir sind sehr abergläubisch.
Alles klar.
So, jetzt fehlt Marie hier
jetzt
noch.
Kommen wir, jetzt brauchen wir Marie, genau.
Wo ist Marie?
Wir machen das so, Otto.
Ja. Ja.
Marie!
Oh, mega Akustik.
So. Ja. So.
Ah, ja, sehr schön.
Könntest du mal kurz kommen, bitte?
Betrieben wird die Freilichtbühne mit sehr viel Herzblut von der Familie Sommerfeld-Zander. Und bei uns ist jetzt Marie Sommerfeld. Moin Marie.
Hi Leute.
Na. Marie, du betreibst das Theater gemeinsam mit deinem Vater.
Also hast dich für die Organisation entschieden. Marie, wichtig beim Freilichttheater, das ist ja auch, dass man ständige Hochs hat. Was passiert denn, wenn das Wetter mal nicht so gut ist?
Hochs jetzt im Sinne von Wetterlage, meinst du?
Ja, die
ne?
Wetterhochs.
Oder
schön.
Meinst du emotionale Hochs?
Ja, beides natürlich.
Hier gibt es nur emotionale Hochs in der Regel. Wetter spielt bei uns keine Rolle. Es wird immer gespielt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wenn man im Norden lebt, dann ist man darauf in der Regel eigentlich ganz gut vorbereitet. Für die, die nicht vorbereitet sind, haben wir hier auch Regenponchos im Angebot und ein paar Sitzkissen, falls es dann zu nass und unbequem wird. Aber in der Regel sind die Leute gut prepared.
Also so, auch im Sommerregen wird gespielt?
Ja. Also es sei denn, es besteht Gefahr für Leib und Leben durch Gewitter, Hagel, Sturm, keine Ahnung. Dann wird unterbrochen oder abgebrochen. Aber in der Regel spielen wir immer. Unsere Schauspieler sind hart gesotten, der Rest der Crew auch. Wir ziehen eigentlich immer durch.
Und so ein bisschen englischer Regen, also in diesem Fall Lübecker Regen, passt ja auch ganz gut zu Sherlock Holmes eigentlich, ne? Ist ja so.
Perfekt, unterstützt die Atmosphäre.
Absolut. Das Kinderstück in diesem Jahr ist übrigens Pippi Langstrumpf. Bettina, weißt du, jetzt mal so spontan aus der Hüfte geschossen, wie Pippi mit vollem Namen heißt?
Lass mich überlegen. Pippi Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf.
Bettina, ich bin beeindruckt.
Ich fand das nämlich als Kind, das war eins meiner Lieblingsbücher, Pippi Langstrumpf. Und ich fand es immer herrlich, das wussten die Erwachsenen nie. Marie.
Absolut korrekt, hätte nichts hinzufügen müssen. Alles perfekt gesagt.
Großartig.
Gut. Und alle weiteren Infos zur Freilichtbühnensaison, die findet ihr im Netz unter freilichtbühne-lübeck.de. Karten bekommt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder eben im Netz.
Ja, Marie, wir wünschen euch eine trockene Saison.
Vielen Dank.
Und viele Zuschauer.
Ja, vielen Dank, das ist am allernötigsten.
Und wenn ihr kurz entschlossen kommen wollt, Tickets gibt es auch immer in der Tageskasse.
Und Abendkasse.
Es sei denn, ihr seid ausverkauft.
Ja, aber so ein paar Karten haben wir immer beiseite.
Weil spontan ist ja auch gut, ne? Manchmal denkt man, 10 Minuten vorher mache ich heute Abend Freilichtbühne.
Und wir haben ein Geburtstagskind. Wir feiern die 40. Ausgabe, unvorstellbar mittlerweile, des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Das Festival ist ja im Laufe der Jahre immer größer geworden und viel gewachsen in der Zeit. Ne?
Genau. In diesem Jahr werden im Juli und August mehr als 200 Konzerte gespielt an über 70 Orten in Schleswig-Holstein und natürlich auch in Lübeck, dann aber auch in Hamburg, in Niedersachsen und sogar in Dänemark.
Ja, und wenn ihr hört Schleswig-Holstein-Musikfestival, dann wisst ihr, es geht ja manchmal auch aufs Land und gerade gut Hasselburg und gut Pronsdorf sind ja von Lübeck aus in circa einer guten halben Stunde mit dem Auto zu erreichen. Und wir sind aufs Land gefahren. Wir sind auf gut Pronsdorf. Ja, und das hat einen Grund, ne?
Genau, das hat einen sehr guten Grund sogar. Denn von Anfang an waren die Musikfeste auf dem Lande die Herzstücke des Festivals. Und das sind sie auch bis heute geblieben.
Ja, wir stehen jetzt auf der Terrasse des Herrenhauses und es ist wirklich ganz bezaubernd. Also wir sind umgeben von alten Bäumen. Ich glaube, ich sehe Buchen, wenn ich richtig liege. Ein Wassergraben zieht sich hinter uns durch die Landschaft.
Bisschen wie aus einem Bilderbuch, findest du nicht?
Finde ich auch. Ich bin in einer anderen Welt auf jeden Fall. Und das ist eben auch die Welt des Schleswig-Holstein Musikfestivals.
Hier auf Gut Pronsdorf finden die Konzerte im Kuhstall statt. Und der liegt gleich links neben der Terrasse. Nach Kuhstall riecht es hier natürlich überhaupt gar nicht mehr, denn das Gebäude ist schön saniert,
das heißt
ausgebaut.
Nur noch so, ne?
Genau. Und hier finden verschiedene Veranstaltungen statt. Und bei uns ist jetzt der Besitzer dieses Gutes, Moin Graf Ranzau, oder heißt es Graf zu Ranzau?
Graf Ranzau.
Okay, das hatten wir uns nämlich vorher gefragt. Und wir dachten, es ist eine gute Gelegenheit, das mal zu klären, weil bei uns lernt man ja auch immer was dazu.
Gott sei Dank. Geht es Ihnen ja genauso wie mir.
Sehr schön. Für jemanden, der noch nie hier war, also wir sind ja heute auch zum ersten Mal hier, wie können wir uns so ein Musikfest auf dem Lande bei Ihnen vorstellen?
Es ist ja so eine Kombination dann zwischen klassischer Musik, aber auch der so ein bisschen das Erleben hier auf dem Lande und ein bisschen wie Menschen auf dem Lande leben, oder?
Ja genau, es ist ja so, das ist ja das, was das SAMF auszeichnet. Wir sind auch wirklich Gesamtunterhaltung und wir wollen das ja generationenübergreifend machen. Das heißt, unsere Programme sind ja immer so gestrickt, dass wir für jeden was haben. Also ist nicht nur jeder willkommen, sondern wir können auch für jeden was bieten.
Ihr seht schon, der Insider sagt nicht Schleswig-Holstein Musikfestival, sondern er sagt SHMF.
Ja, und das kam Ihnen ganz locker über die Lippen. Ich dachte nämlich auch, da müssen wir mal drauf hinweisen. Aber Graf Ranzau benutzt das ja schon seit 2004.
Ja. Graf Ranzau, worauf freuen Sie sich jedes Mal am meisten?
Ja, am meisten eigentlich auf das Neue, was damit verbunden ist. Aber der ganze Trubel macht Spaß. Er macht Spaß, weil ja die Menschen, die kommen, die wollen sich ja amüsieren. Das heißt, die kommen mit einer ganz tollen Grundeinstellung hierher. Es ist ja nicht irgendwie eine Beerdigung oder irgendwas Schwieriges, was man da erleben will, sondern die kommen hier in ihrer Freizeit her. Und wir sagen, hier seid ihr richtig. Große Freude für alle.
Die Musikfeste auf dem Lande könnt ihr an unterschiedlichen Orten erleben und am 8. Juli hört ihr hier auf Gut Pronsdorf das Streicherensemble der Volksoper Wien mit Oma Meyer-Welber und da hört ihr dann unter anderem auch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und im August wird es hier natürlich weitere Konzerte geben auf dem Musikfest.
Laura Hamdorf vom SHMF, also Schleswig-Holstein Musikfestival.
Ja, du hast es auch schon drauf.
Ja, ich habe es jetzt auch drauf. Gerade die Musikfeste auf dem Lande, die sind ja sehr beliebt. Und wenn ich jetzt dann doch keine Karte mehr bekommen sollte, so ein Ausflug aufs Land lohnt sich ja trotzdem. Ich könnte ja zum Beispiel Decke und Picknickkorb mitnehmen, setze mich draußen hin und dann höre ich ja trotzdem so ein bisschen Musik noch.
Ja, also wir haben ja das Gut Pohnsdorf eben in der Nähe von Lübeck und aber auch das Gut Hasselburg. Und beide sind super gut zu erreichen. Und gerade für die Lübecker nochmal der Appell. Also es gibt auch noch Tickets für die Abendkonzerte auf jeden Fall auf beiden Gütern. Die sind immer ganz besonders stimmungsvoll. Aber auch für den Sonntag gibt es noch Tickets. Und wer Lust hat, mal nicht mit dem Auto zu kommen, der darf auch zu beiden Musikfesten mit dem Fahrrad anreisen. Denn wir bieten geführte Fahrradtouren. Also ich glaube von Pohnsdorf, nach Pohnsdorf geht es direkt aus Lübeck los. Und von Timmendorfer Strand aus gibt es dann eine Radtour nach Hasselburg. Also das ist, da kommt man schon auf dem Weg sozusagen in die Musikfeststimmung rein.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Das ist ein super Tipp, Laura. Prima.
Laura, wir wollen jetzt noch ein bisschen natürlich das Geburtstagskind feiern. Was macht das Festival so einzigartig, dass es seit 40 Jahren Bestand hat und auch jedes Jahr weiter wächst und noch mehr Besucher bekommt?
Das liegt natürlich an solchen wunderschönen Spielstätten wie hier, weil für ganz viele ist es immer noch ungewöhnlich, dass klassische Musik zum Beispiel nicht in einem klassischen Konzertsaal stattfindet, sondern eben in einem Kuhstall. Und dass wir auch total offen sind für ein wahnsinnig vielfältiges Publikum. Wir wollen nicht nur die Ete-Petete-Gäste haben bei unseren Spielstätten.
Ich könnte eine Jeans tragen, wenn ich wollte, oder?
Unbedingt.
Oder Gummistiefel.
Alles willkommen und insbesondere High Heels machen sich einfach auf einem Gutsgelände auch nicht so richtig gut. Das ist nicht so richtig praktisch. Also wir versuchen einfach auf jeder Ebene so die Hemmschwelle einfach abzubauen, insbesondere natürlich zur klassischen Musik, sie aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rauszuholen. Wir ermuntern unsere Künstler auch auf der Bühne ein bisschen was zu erzählen, zu ihrer Musik, zu sich selbst. Das schafft ja auch nochmal so eine ganz andere Atmosphäre. Und wir haben natürlich auch ganz viel im Programm, was gar nicht unbedingt klassisch ist. Und das öffnet uns ja auch nochmal für ein ganz anderes Publikum.
Also sehr niedrigschwellig angesetzt. Laura, jedes Jahr habt ihr ja eine internationale Musikmetropole im Mittelpunkt. Dieses Jahr ist es Istanbul. Warum Istanbul? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Ja, wir sind super gespannt auf diesen Sommer tatsächlich, weil wir hatten, das ist jetzt unsere dritte Metropole. Wir hatten jetzt Venedig und London und jetzt Istanbul. Und Istanbul ist so beeindruckend, weil diese Stadt liegt ja quasi zwischen Orient und Okzident und verbindet Religionen, Traditionen, natürlich unglaublich viele Musikstile. Und da ist also ein total pulsierendes Leben, eine unglaublich offene Atmosphäre, die einen da erwartet. Und das versuchen wir natürlich mit unserem Programm ein bisschen abzubilden.
So ein echter Schmelztiegel, stelle ich mir so vor.
Genau, genau.
Du hast schon gesagt, das Schleswig-Holstein Musikfestival, das SHMF, ist natürlich nicht nur Klassik und symbolisch dafür steht natürlich auch der Werftsommer im August auf der Kulturwerft Gollan. Wen habt ihr da diesmal am Start?
Wir haben 4 Konzerte Anfang August und das sind ja alles unbestuhlte Konzerte. Also wir wollen bitte, dass die Menge tanzt. Es gibt auch immer ein DJ-Set danach und wunderschönes Drumherum. Was wir da musikalisch zu bieten haben, sind erstmal 2 Acts, die sozusagen auf den Istanbul-Schwerpunkt mit einzahlen. Eine ganz tolle kurdische Singer-Songwriterin, super poetisch, ganz stimmungsvoll. Und einmal das Kollektiv Istanbul, die gehören zu den angesagtesten Bands der Istanbuler Clubszene. Und dann haben wir noch 2 ja, so eher bekanntere Namen jetzt aus dem deutschen Bereich, und zwar einmal die Jazzrausch Big Band, die machen also Jazz und Techno, und dann haben wir noch das Orchester im Treppenhaus, die sozusagen Klassik in einem ganz modernen, auch durchaus elektronischen Gewand nochmal präsentieren. Also es wird ordentlich getanzt, darauf freuen wir uns schon.
Also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken bei der 40. Ausgabe des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Laura, du hast ja hier schon mehrere Konzerte auf dem Lande auch erlebt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie geht das da ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist ein total buntes Treiben und wir haben hier diese wunderschöne große Rasenfläche in der Mitte und die ist einfach nahezu bedeckt mit Picknickdecken und es ist auch immer wieder total beeindruckend zu sehen, was die Leute dann alles hier für Picknick-Equipment mitbringen, bis hin zu Kerzenständern und dem Keramikgeschirr. Also es ist wirklich total schön und süß, dass die Leute sich richtig drauf freuen und das so feiern.
Echte Picknick-Profis, ne?
Absolute Picknick-Profis in unserem Publikum, definitiv. Und dann gibt es eben zwischendurch immer einstündige Konzerte, sehr kurzweilig, die aber auch noch draußen übertragen werden. Super familienfreundliches Format, also es laufen überall Kinder rum, es gibt Spielmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt hier sogar einen Shanty-Chor, auch der in der Pause singen wird hier, und ganz zauberhafte Walk-Acts, die so ein bisschen Festival-Atmosphäre versprühen. Also hier kann
was
man
heißt
richtig...
Walk-Acts? Was passiert da?
Walk-Act heißt in diesem Fall, dass wir hier 2 Darsteller haben, die sich verkleiden als ganz neugierige Gartenzwerge und einfach auf das Publikum zugehen und ein bisschen Schalk mit dem Publikum treiben. Genau.
Okay. Freuen sich bestimmt die Kinder besonders.
Ja, aber auch die
Großen, auch die Großen.
Ja, Gartenzwerge finde ich auch gut. Ja, also wenn sie so rumlaufen.
Ja, ich wollte einfach noch darauf gehen, auf die Menschen, die dann hier mit ihren Picknickdecken erscheinen. Die bringen ja Essensmengen mit normalerweise, wo man sagt, verdammt nochmal, die werden da in einer Pause nie fertig damit. Und so ist es auch, weil die Mütter so viele Brote und ich weiß nicht, Hühnerkeulen und was sie alles mitbringen, um sich hier gütlich zu laben. Das ist immer amüsant zu sehen. Und für die Kinder, das muss man dazu sagen, haben wir ja auch noch ein super Extra-Programm, nämlich die Musikwerkstatt.
Was passiert da in dieser Musikwerkstatt?
Da wird instrumentell eine Fortbildung gemacht. Natürlich werden diese Instrumente oftmals vorher selbst gebastelt. Und dann wird sogar ein kleines Stück eingeübt. Und das wird uns dann nachher auch vorgeführt. Und das ist natürlich äußerst charmant. Also, und die Eltern haben die Möglichkeit, dann eben diese Generation gleich ans Musikfestival ranzuführen.
Und so können dann Dreijährige später mal Weltmusikstars werden und sagen, es hat alles angefangen auf Gut Pronsdorf. Für mich ist es wahrscheinlich zu spät, aber wer weiß, vielleicht bin ich ja ein Spätzünder, ein spätentdecktes Talent, wer weiß.
Probier es einfach mal aus. Ich schick dich da dies Jahr mal hin.
Und Graf Ranzau, was wünschen Sie dem SAMF zum 40. Geburtstag?
Ich muss mich ja zurückhalten. Aber ansonsten wäre mir Torte sehr recht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sascha Teller Eistorte.
Ja, das ist auch das, je nach Wetterlage, nicht? Irgendwie was mit viel Eis und auch mit viel Zucker muss dabei sein.
Wir freuen uns auf das SAMF und ein Konzert, was ihr hier jeden Tag hören könnt, das ist das, was ihr jetzt im Hintergrund schon die ganze Zeit hören konntet.
Müssen wir alle einmal ganz ruhig sein?
Das sind nämlich die Vögel, die hier ganz fantastisch singen.
Hast du den Kuckuck gehört?
Ja, also ohne Kuckuck.
Und das kriegt man dann noch on top,
ja nicht,
wenn man hier beim Musikfest auf dem Lande ist.
Das war Lübeck Zwischentöne im Juli.
Hoffentlich seid ihr bei unserer nächsten Episode am 1. August wieder mit dabei.
Ja, und bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und viel Spaß in Lübeck.
Genau.